Hallo, einen schönen guten Tag.
Ich grüße Sie.
Banale Frage zum Anfang. Was war das für Musik, die auf DT64 gespielt wurde?
Na, ich muss da zweiteilen. Also ich bin als junger Mensch zu DT64 gekommen, weil damals immer gespielt wurde von Ray Charles, What I Say. Und das hat mich begeistert. Und 73 wurde ich dann selbst zu einem Macher, nämlich damals am 19. Juli 1973 begann meine erste Sendung. Damals noch während meines Studiums als freier Mitarbeiter die Podiumdiskothek. Es war einfach ein bisschen frecher und etwas moderner als die anderen DDR-Sender.
Also auch gerade die Musikauswahl, frecher,
ja,
moderner?
Ja, natürlich, weil das ein oder andere Lied gespielt wurde, was die anderen tradierten Sender nicht gespielt haben. Und weil natürlich auch hier und da mal ein relativ, ich sag wirklich relativ aktueller Titel aus dem sogenannten Westbereich kam.
Also DT64 hat sich auch an den Nachbarländern orientiert. Was war das außer den Beatles, was da noch dann reingeflossen ist?
Naja, das war in zunehmendem Maße, man muss das immer, sag mal, in einem gewissen zeitlichen Rahmen sehen. In der Folge mussten wir uns natürlich dann irgendwo den internationalen Musikbedürfnissen ein bisschen anpassen. Also das, was gängig war in den internationalen Charts, musste sich ja irgendwie auch bei uns ein bisschen widerspiegeln. Denn rundherum passiert ja eine ganze Menge. Nicht? Also gerade von Berlin aus, der RIAS, der SFB oder im bayerischen Raum, der Bayerische Rundfunk, wie all die Sender so hießen. Die hatten ja auch schon nach uns dann entsprechende Jugendsendungen installiert und waren natürlich up-to-date, was die Musik anbetraf. Wir hinkten da immer ein bisschen hinterher. Aber wir haben da versucht, zumindest eine ganz kleine Lücke zu schließen.
Nun kann ich mir vorstellen, ist es noch vergleichsweise einfach, Herbert Grönemeyer zu integrieren. Gut, der kommt aus dem Westen, aber wenn ich an Udo Lindenberg zum Beispiel denke und den Sonderzug nach Pankow, da, das stelle ich mir schon sehr schwierig vor.
Ja, das war immer die große Diskrepanz. Ich meine, bei deutschsprachigen Liedern war es relativ einfach. Also wenn Texte irgendwo eine ganz leichte Systemkritik, sage ich mal, ganz allgemein beinhaltet wäre oder was eben nicht in die Gesellschaft der DDR so passte, dann wurde das Lied einfach ignoriert. Bei den Englischsprachigen, und das war ja die absolute Mehrheit, war es noch viel komplizierter, denn da mussten die Titel, die also dann ins Programm einflossen, ja übersetzt werden. Zumindest brauchte man eine gewisse inhaltliche Angabe der Texte und wenn die eben dann ja, konform gingen einigermaßen oder passten, dann durften sie da auch gespielt werden. Ich erinnere mich an das große Problem der Rolling Stones. Die Rolling Stones waren ja über Jahre hinweg ja nahezu tabu, bis dann irgendwann mal das Eis gebrochen wurde und man dann irgendein Lied fand, was ja doch ein bisschen nicht so westlich war oder man es irgendwie interpretieren konnte, dann fanden auch die Rolling Stones plötzlich statt.
Welches Lied zum Beispiel passte damals rein?
The Working Class Hero zum Beispiel. Da wurden auch eine ganze Menge, sage ich mal, interpretatorische Freiheiten ins Spiel gebracht. Die Redakteure, die das aufgegriffen haben, ich kann das heute gar nicht mehr so nachvollziehen. Jedenfalls irgendwann haben wir dann auch gesagt, also ist der Kindergarten, was wir hier veranstalten. Das sind international anerkannte Bands und Solisten und die können wir nicht einfach außen vor lassen.
Wer hat das eigentlich alles ganz genau kontrolliert dann, die Texte?
Naja, es gab ja die strenge Hierarchie. Also wenn man es rückblickend betrachtet, gab es eine sogenannte Hauptabteilung Musik und da mussten ja, ich will das mal kurz einflechten, ist ja nicht so wie heute, dass man auf eine Festplatte geht und dann die Lieder runterholt. Damals gab es noch die richtigen Schallplatten, Vinylschallplatten und die Technologie war ja im DDR-Rundfunk so, jede Schallplatte musste umgeschnitten werden auf sogenanntes Viertelzollband, also analog umgeschnitten werden. Dann mussten die Titel selektiert werden, das heißt, jeder Titel einer LP wurde rausgelöst aus dem Gesamtverbund mit einem Rotband am Ende und einem grünen Band am Anfang gekennzeichnet. Er kam in einen Karton und dann ins Archiv. Ein immenser Aufwand und nicht nur materiell, sondern auch war das ein entsprechender Zeitaufwand. Und analog dazu wurden gerade bei den englischsprachigen Liedern Übersetzer gefunden, die dann mal ganz schnell gesagt haben, also in dem Lied geht es darum, darum, darum. Und dann wurde das kurz notiert und wurde dann irgendwie abgesegnet.
Nicht jeder konnte ja auch, glaube ich, die englische Sprache. Hat man sich das zum Teil auch Sachen irgendwie in Lautschrift dann manchmal aufgeschrieben und solche Scherze gemacht?
Ich kenne es noch aus meiner musikalischen Praxis, also daher das Material, sprich Texte, auch Noten, ja nicht käuflich zu bekommen war, hat man sich eben an irgendeinem Radiosender hingesetzt und hat das abgehört, den Text irgendwie mitgeschrieben, lautmäßig und die Melodien und Harmonien sich rausgehört und dann eben das Lied gespielt.
Es gab ja schon nach wenigen Jahren Kritik von Erich Honecker und zwar speziell an der Musik, also dann auch an dem Bereich, den letzten Endes Sie dann ja mitverantwortet haben. Wie sind Sie dann mit dieser Kritik umgegangen?
Naja, das müsste man letztlich doch irgendwie in Eigenverantwortung übernehmen. Ich meine, ich kenne das aus meiner eigenen Praxis als Musikredakteur. Entweder hat man eben auf Gedeih und Verderb den Kopf hingehalten und mit Entlassung und was weiß ich nicht, was da alles dann irgendwo im Kopf so rumschwirrte und hat es dann eben gespielt oder hat es eben dann gelassen. Also man hat einen klitzekleinen Vorteil gehabt. Sie haben eingangs erwähnt, die Sendung Tendenz Hard bis Heavy. Das war natürlich ein Gräuel für die etwas Älteren damals, wenn also die Heavy Metal richtig loslegten. Und ich kann mich erinnern, weil das in meinen Verantwortungsbereich mit hineinfloss, ich habe immer gesagt, also wir können uns nicht verschließen, die Musikrichtung ist da und nicht jeder Hardrock oder Heavy-Titel ist nun gleich reaktionär oder wie auch immer. Es gibt da auch interessante auch textliche Inhalte, die wir einfach spielen können. Und ja, die Eltern haben dann vielleicht weggehört und wir hatten dann einen relativ guten Erfolg mit dieser Sendung.
DT64 gab es ja bis Anfang der 90er. Wie hat sich denn seitdem dann die Musik aus Ihrer Sicht, also seit den 90ern, verändert?
Naja, sie wurde immer offener. Das heißt, der internationale Anteil, wir hatten ja immer noch diese gesetzliche Vorgabe, das heißt 60% der gespielten Musik musste aus dem sogenannten RGW-Bereich sein, sprich aus dem östlichen Ausland, DDR und dann UdSSR, Rumänien, Bulgarien, was alles da war, die liefen unter 60% und alles, was aus dem nicht-sozialistischen Ausland kam, aus dem sogenannten NSW, das waren die 40%. Und das war also eine gesetzliche Vorgabe und die musste irgendwie eingehalten werden. Natürlich haben wir da auch versucht, Sie hatten auch eingangs genannt, Duettmusik für den Rekorder, da gab es ja immer mal eine halbe Stunde, wo als eine komplette LP gespielt wurde, die eben nur aus dem sogenannten 40-Bereich kam und dann wurde das eben mit verschiedenen Möglichkeiten wieder aufgefangen, dass man unterm Strich so ungefähr an diese prozentuale Aufteilung herankam.
Heute diskutiert man ja über andere Quoten in der Musik, nämlich über die Deutschsprachigkeit. Das ist sehr interessant. Damals gab es also diese Art von Quote. Das ist jetzt natürlich sehr hypothetisch, was ich jetzt frage. Also DT64 war damals gegen den Strom der anderen Sender. Rein mal spekulativ angenommen, es gäbe DT64 heute noch. Würde DT64 die gleiche, ich sag's mal ein bisschen belastet, Plastikmusik spielen wie viele andere Sender oder würde DT64 versuchen, dagegen anzuschwimmen?
Ja, hypothetisch geantwortet, ich glaube nicht, dass man dagegen anschwimmen könnte, denn ich habe mit Leib und Seele Radio gemacht. Ich lasse jetzt mal den politischen Überbau mal weg, reden wir nur vom Handwerk her. Im Prinzip konnte jeder Musikredakteur spielen das, was er wollte. Wenn man heute die Playlist sich anschaut, dann ist es ja auch doch irgendwie uniformiert. Und wenn man also nach Einschaltquoten geht und nach Proports von bestimmten Dingen, wäre das genauso schwierig. Natürlich unter ganz anderen Vorzeichen. Ich will das auch nicht runterspielen, sagen wir diesen politischen Überbau, um Himmels Willen. Aber ich glaube, es käme auf den Versuch an, ob es dann, sagen wir, die entsprechende Hörerzahl bringen würde. Ich weiß es nicht. Also ich habe da ein bisschen meine Zweifel.
Das sagt Stefan Lasch. Er war von 1977 bis 1990 Redakteur, Moderator und stellvertretender Chefredakteur Musik. Das sagt er über die Musik von DT64. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Und Ray Charles war das, ja, mit dem Sie ganz besonders DT64 verbinden?
So ist es, Ray Charles, What I Say. Das mit dem schönen Fender-Piano am Anfang.
Den werden wir aus dem Archiv raussuchen und spielen. Ich danke Ihnen ganz herzlich, wünsche Ihnen einen schönen Tag.
Ich danke Ihnen ebenfalls. Schönen Tag noch. Tschüss.
Tschüss.